Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Herzlich willkommen aus Mainz.
Hallo und guten Tag im neuen Jahr. Völlig unbeschwert sind vielleicht nur wenige von uns ins Jahr 2025 gekommen. Die Sorgen der Menschen wachsen, hat man das Gefühl, angesichts vieler Krisen. Dazu kommt ein Anschlag, wie auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, mit unfassbarem Leid. In dieser Phase, in der unsere Gesellschaft sich zu spalten scheint, fragen wir nach Zusammenhalt. Uns ist der Soziologe und Buchautor Professor Dr. Heinz Bude zugeschaltet. Hallo, Herr Bude.
Ich grüße Sie beide, danke. Hallo.
Gemeinsam sprechen wir darüber, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was die konkreten Aufgaben der Kirche sein könnten. An Sie beide erstmal die Frage, wann genau haben Sie selbst zuletzt persönlich erlebt, hier halten Menschen in der Gesellschaft zusammen? Vielleicht erstmal an Sie die Frage, Herr Bude.
Ich sage es mal so, also ich hatte ein starkes Gefühl von sozialer Bezogenheit, ehrlich gesagt während der Pandemie. Und zwar auf eine ganz anonyme Weise. Wir sind immer morgens, meine Frau und ich, um den Weißen See gelaufen, der hier direkt vor der Tür ist. Und wir hatten dort eine Grußbekanntschaft mit vielen Leuten, die da auch gelaufen sind, mit denen wir beide nie irgendein Wort geredet haben und auch nachher kein Wort geredet haben. Aber das Gefühl, dass mit uns Leute auch morgens um den Weißen See laufen, das hat uns sehr gut über den Tag gebracht und hatten eigentlich das Gefühl, wir sind doch nicht mit der Pandemie allein auf der Welt.
Das könnte ich bestätigen. Ich will aber aus meinem Erfahrungsbereich vielleicht der letzten Wochen, wir haben gerade das Weihnachtsfest hinter uns, berichten. Also so eine große Christmette am Heiligabend, das ist ein Gefühl des Zusammengehörigseins. Nämlich das gemeinsame Singen, das gemeinsame Beten. Das sind ja auch Menschen, die sich sonst im Alltag nicht unbedingt begegnen, die aber an Weihnachten dann doch etwas Gemeinsames feiern. Und Frau Schneider, Sie haben Magdeburg erwähnt. Ich denke an die Bilder der Trauer der Menschen dort. Auch das sind ja oft solche, bei aller Schrecklichkeit, aber es sind ja doch Erfahrungen, die Menschen auch in der Trauer und im Leid zusammenführen, in einer Solidarität gegenüber den Leidenden.
Unsere Gesellschaft ist vielfältig, heterogen. Woran zeigt sich das aus Ihrer Sicht besonders, Herr Professor Bude?
Ich will nicht über Heterogenität insgesamt sprechen, sondern eher über die Tatsache, und das, glaube ich, bringt uns ja auch zusammen, dass wir den Eindruck haben, dass es eine gewisse Unversöhnlichkeit im Publikum der Gesellschaft gibt, die teilweise dramatisch ist. Also man braucht nur bestimmte, wie das ein Kollege von mir, Steffen Maus, der Soziologie genannt hat, ein paar Triggerthemen und die Leute sind sofort auf 180 oder sie wenden sich voneinander ab und wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Die beiden großen Themen, die wir im Augenblick zu tun haben, sind sicherlich das Palästina-Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Zuwanderungsthema bei uns in der Gesellschaft. Und ich glaube, viele von denen, die uns jetzt zuhören, kennen das auch, dass man mit Freunden und Bekannten, ähnlich wie es auch in der Pandemie teilweise gewesen ist, plötzlich eigentlich nicht mehr so richtig zu Rande kommt bei bestimmten Themen. Also wir kennen das zu Hause, dass wir sagen, ach, der sowieso kommt, dann lassen wir dieses Thema lieber, weil das führt zu nichts. Das hatten wir früher nie. Also dieses Gefühl, dass man sich ein bisschen überlegt, wer kommt und mit wem man was eigentlich besprechen sollte und was man lieber weglassen sollte, das ist so ein Punkt, der mich wirklich irritiert, dass ich quasi mich dann auch gar nicht so ungezwungen fühle. Also selbst bei Freunden und Bekannten, das ist ein interessantes Phänomen. Das ist neu in meinem Leben.
Und da ist natürlich die Kirche auch nicht unbedingt der Hort der Zusammengehörigkeit, der vorbildlich ist. Die Kirche war nie völlig eins. Aber man hatte, ja gut, man hat auch heftig gestritten. Aber das, was Sie berichten, das kenne ich durchaus auch, dass man sagt, also wir meiden das Thema, das bringt nichts. Und das führt nur noch mehr in eine Spaltung und nicht in ein gemeinsames Ringen um vielleicht auch gemeinsame Positionen. Da ist Kirche dann auch nicht unbedingt das Superbeispiel.
Also das heißt, Vielfalt an sich muss ja erstmal nichts Schlechtes sein, Herr Professor Bude.
Na, überhaupt nicht. Also Vielfalt ist, also ich komme sozusagen aus den 60er Jahren, ich war so ein Hausbesetzer in Berlin, da haben wir gelebte Heterogenität gehabt. Da waren Leute, die quasi auf der quasi auf der Abschussrampe ihres Lebens waren. Es waren Leute, die psychiatrische Fälle waren. Man hat da in dieser Heterogenität zusammengelebt. Dieses Heterogene, der Bischof hat eben dass die Weihnachtsmette, und ich kann das voll unterstützen, das ist eine Zusammengehörigkeit. Das Hören ist aber wichtig. Was ich glaube, wo man aufpassen muss, dass es Menschen gibt, die im Grunde schon abschalten, wenn man von sozialem Zusammenhalt reden, weil sie im Grunde da so eine sozial-moralische Überlegenheitsposition hören gegenüber denjenigen, die sagen, nein, wir müssen hier endlich mal was in der Gesellschaft anders machen, es muss eine andere Ordnung her, wir müssen über das Geldausgeben des Staates anders reden, etc., etc. Und die sagen dann, ja, wenn man sagt, ja, aber was ist denn mit dem sozialen Zusammenhalt, dann schalten die schon wieder ab. Worauf ich hinaus will, ist, dass das Thema des sozialen Zusammenhalts selber schon wieder einen Spaltungseffekt haben kann. Und das ist die verrückte Situation, in der wir uns im Augenblick befinden.
Das liegt natürlich für manche Menschen, das erlebe ich ja in der Kirche auch. Das muss ich dann nicht teilen, aber ich höre dann so Botschaften, das darf man ja nicht mehr sagen. Das ist nicht der Mainstream sozusagen, auch in der Kirche nicht. Das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht laut sagen. Und dann lasse ich es lieber. Und das Schweigen und das Nicht-Diskutieren und Nicht-Austauschen auch von Konflikten, das ist ja noch keine friedliche Lösung.
Und das ist so ein Punkt, wenn man wirklich jemandem begegnet, mit jemandem was zu tun haben will, dann weiß man nicht, was herauskommt dabei. Und es ist so auch so eine Art von Mut, den man braucht zu gefährlichen Begegnungen mit Leuten, von denen man unter Umständen sogar schon denkt, das könnte jetzt irgendwie ganz schwierig ausgehen. Und dann ist es eine wahnsinnig positive Erfahrung, wenn man merkt, man ist unterschiedlich drauf und trotzdem gibt es plötzlich einen Punkt, wo man zusammenkommen kann. Die allermeisten Leute sind heute relativ zufrieden mit ihrer privaten Situation, fühlen sich gar nicht irgendwie unterdrückt oder ist schwierig, sondern wenn man aber aufs Ganze zu sprechen kommt, dann sagen ganz viele Leute heute, also mir privat geht es eigentlich ganz gut, aber im Ganzen ist doch alles nicht in Ordnung. Und das ist eine extrem interessante Situation, von der ich nur glaube, dass es über eine Folge von sehr risikoreichen Begegnungen auch im privaten, aber auch im öffentlichen Raum in eine andere Richtung zu bringen ist.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das, was Sie jetzt sagen, ist ein Lösungsansatz. Kommen wir nochmal darauf zurück, woran das eigentlich liegt, dass sich unsere Gesellschaft so verändert hat. Das eine ist das Thema, wir sind eine Zuwanderungsgesellschaft. Das andere ist etwas, wir hören auch von einem Gegensatz der Generationen, der zu einem Generationenkonflikt stilisiert wird. Sie, Herr Professor Buder, haben ein Buch geschrieben, Abschied von den Boomern. Wie stark ist dieser Konflikt und woran merken wir ihn?
Ich glaube, den Konflikt gibt es nicht mehr. Es gab ihn so um 2019, 2020 gab es dieses Anflaumen. Hey Boomer, ihr habt doch keine Ahnung, was los ist in unserer Welt. Ihr kommt aus so gesettelten Verhältnissen und ihr also habt auf die Kosten anderer gelebt und habt euch nie Gedanken darüber gemacht. Diese Art des Anflaumens ist eigentlich weg. Auch junge Menschen, jüngere Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen eigentlich eher, um Himmels Willen, ihr geht ja jetzt alle weg. Wie sollen wir denn das Schiff zusammen weiterschaukeln, wenn ihr alle aufhört? Wenn ihr aus den Handwerksbetrieben raus seid, wenn ihr aus den Arztpraxen raus seid, wenn ihr aus den Institutionen raus seid, wenn ihr aus dem bitteren Management raus seid. Es ist diese Idee des Anflaumens auch bei den jüngeren Leuten jetzt eher eine gewisse Sorge gewichen, dass die Boomer sie eigentlich alleine lassen in einer Welt, in der sie selber nicht mehr so richtig wissen, wo oben und unten ist.
Und wenn man jetzt die andere Perspektive einnimmt, die andere Sichtweise, ist es ein Problem für unsere Gesellschaft, dass die Jüngeren nicht mehr die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus im Hinterkopf haben?
Ja, natürlich, weil wenn wir über sozialen Zusammenhalt nachdenken, dann kann man sagen, dass für die längste Zeit der Bundesrepublik wie auch der DDR im Grunde ein gemeinsames Empfinden von Kriegsfolgebewältigung das zentrale Gefühl war. In ganz unterschiedlichen sozialen Positionen. Ich habe das mal versucht, ein bisschen zu erforschen, dass ich Leute gefragt habe, die an Tarifverhandlungen teilgenommen haben. Da können Sie im Grunde bis meinem Jahrgang, etwa bis zum Jahrgang 54, sagen, wir haben uns am Ende einigen können darauf, dass wir ja irgendwie gemeinsam in einem Boot uns befinden. Weil wir im Grunde noch eine gemeinsame Erfahrung des Wiederaufstiegs nach einer Katastrophe mitbekommen haben. Einer moralischen, einer menschlichen Katastrophe. Eines verlorenen Kriegs, eines vollbrachten Völkermords, um das mal deutlich auszusprechen. Das ist heute kein Thema mehr, das die Menschen, die jüngeren Menschen zusammenbringt. Also das ist quasi mit meinem Jahrgang stirbt dieses Gefühl aus, dass es eine innere Verpflichtung unserer Gesellschaft gibt, dass wir zusammenwirken aus unserem Herkommen raus. Das Grundgefühl ist, das Schlimmste haben wir nicht mehr hinter uns, sagen jüngere, mir jüngere Generationen, sondern das Schlimmste, was einem in Europa passieren kann, liegt noch vor uns. Und das ist eine ganz andere Situation.
Und selbst wenn ich Jahrgang 67 diese Kriegserfahrung selber nicht habe, aber sie war natürlich immer präsent bei den Großeltern, bei den Eltern, in den Erzählungen, in der Atmosphäre im Haus, das spielte eine Rolle. Das stimmt. Und das war für mich auch prägend. Ich habe auch so die Erzählungen der Großeltern im Kopf, aber auch die Erfahrung, dass die Oma darüber praktisch gar nicht gesprochen hat, über diese Themen. Aber es war latent, wie man heute so sagt, der weiße Elefant im Raum, der war immer da. Und das wird heute so nicht mehr sein. Ich war lange oder einige Jahre im Schuldienst, wenn ich mit Klassen etwa in Berlin war, nach dem Fall der Mauer noch. Das ist keine existenzielle Erfahrung mehr, dass da eine trennende Mauer durch eine Stadt ging und durch einen Kontinent ging. Das können junge Leute heute kaum noch nachvollziehen. Das ist nicht mehr die Erfahrung, da ist etwas zusammengewachsen.
Wie viel Zusammenhalt brauchen wir denn eigentlich?
Also erstmal würde ich sagen, Zusammenhalt, das möchte ich schon stark betonen, heißt ja nicht einen Mainstream stark machen, wie der auch immer aussieht. Es braucht natürlich, es braucht gewisse Grundhaltungen, Grundwerte, die wir teilen. Also ein Artikel Grundgesetz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist dann auch für mich nicht zu verhandeln. Und das strahlt natürlich auf verschiedene Bereiche aus. Und die Deutung, wie das dann in einzelne Bereiche, etwa Migration und andere Fragen, auch gesellschaftlicher, politischer Gestaltung, welche Konsequenzen das hat, das muss natürlich auch politisch ausdiskutiert werden. Aber für mich ist Zusammenhalt eher auch etwas, an dem ich arbeite, zu arbeiten versuche. Das muss ich in der Kirche genauso. Das ist kein erreichter Zustand und auch nicht einfach eine harmonische Geschichte einfach nur, sondern das ist ein Zusammenleben. Und es wäre ja seltsam, also im Bistum Mainz leben 650.000 Katholiken, Katholikinnen. Es wäre ja völlig unvorstellbar und auch nicht wünschenswert, dass die alle so denken wie ich oder sich so empfinden als katholisch, wie ich mich als katholisch empfinde, sondern das muss ausgehandelt werden. Und trotzdem braucht so etwas wie ein gemeinsames Grundverständnis dessen, was unser Glaube für uns bedeutet. Das kann sehr individuell sein, aber es braucht gleichzeitig auch eine gemeinsame Basis, auf die wir uns verständigen. Eine gemeinsame Idee, ein gemeinsamer Glaube jetzt im Christentum und in der Gesellschaft mag es auch das Grundgesetz sein, über das dann aber auch wieder gerungen wird, was das bedeutet.
Herr Professor Bude, wenn viele Menschen am liebsten in ihrer Blase leben und sie auch gar nicht mehr verlassen wollen, ist da ein Konsens in wesentlichen politischen Fragen überhaupt noch möglich?
Ich glaube schon. Das kann man sehr schön in den USA sehen. Wenn man Republikaner und Demokraten fragt, wie sie es eigentlich mit der Krankenversicherung halten wollen, wie sie es mit der Frage eines guten Verhältnisses zwischen Nachbarn halten sollen, dann gibt es gar nicht so große Unterschiede zwischen Demokraten und Republikanern. Wenn man sie aber als Demokraten und als Republikaner anspricht, dann sagen ganz viele von denen, also die da drüben mit den Democrats, will ich aber nichts mehr zu tun haben. Und das ist ein interessanter Punkt, dass wenn man sich anfängt, als ein Publikum, in diesem Fall als ein politisches Publikum zu verstehen, dann können plötzlich die Gegensätze aufbrechen. Also das Empfinden, an welchen Stellen unsere Gesellschaft nicht in Ordnung ist, ist möglicherweise weitgehend gemeinsam. Aber über die Arten und Weisen, wie man jetzt damit umgeht, gibt es einen großen Dissens. Bleiben wir mal beim Thema Migration, weil Sie das angesprochen haben. Die allermeisten Leute in Deutschland sind der festen Überzeugung, deutlich fast 80%, dass wir Zuwanderung in Deutschland brauchen. Und dass es ganz gut ist, dass auch Leute aus anderen Ländern zu uns kommen. Von diesen 80% sind deutlich 60% der Auffassung, dass der deutsche Staat sich aussuchen soll, wen er ins Land, ich sag's mal so hart, aussuchen soll, wen er ins Land lässt und wen er lieber draußen lässt. Also mit anderen Worten, die Leute, diese 60%, und je nachdem, wie man fragt, sind es auch noch mehr als 60%, klagen eine Kontrolle von Zuwanderung ein. Sie sind nicht gegen Zuwanderung, aber sie klagen eine Kontrolle von Zuwanderung ein. Und jetzt haben wir die interessante Situation, dass die Leute, die die Kontrolle von Zuwanderung einklagen, das Empfinden haben, dass ganz viele politische Mandatsträger eigentlich die Kontrolle von Zuwanderung nicht wollen. Und wenn welche sagen, sie wollen sie, oder gar noch sagen, es gibt eine gute und eine schlechte Zuwanderung nach Deutschland, dann sind sie quasi schon rechtsextrem. Und da gibt es eine merkwürdige Situation, dass die Leute sich wegducken, sich ausklinken aus dem politischen Diskurs und sagen, das ist doch irgendwie alles maßlos geworden. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich sagen soll, wenn ich jetzt sage, ich bin der Meinung, dass Zuwanderer irgendwie uns auch nützen sollen. Ach, da bin ich dann jetzt schon gleich AfD. Und das ist ganz, ganz schwierig, auch wenn Sie Sozialforscher, ich mit so Leuten reden und sagen, aber wie denken Sie das, sie erstmal kommen zu lassen und zu sagen, nee, nö. Man kann doch mal darüber reden, wen wollen wir eigentlich und wen wollen wir nicht. Da ist man doch noch kein schlechter Mensch. Und dann sagen die, ja doch, wenn man das sagt, ist man ein schlechter Mensch. Und das ist eine ganz eigentümliche Situation, dass wir ein gemeinsames Problemempfinden haben, aber bei der Frage der Antworten im Grunde unsere eigenen Lebensentwürfe zur Debatte stehen. Und da scheint es wiederum eine Art von Unversöhnlichkeit der sozialmoralischen Lebensentwürfe zu geben, die, glaube ich, für unsere Gesellschaft manchmal ein wirkliches Problem darstellt.
Es sind natürlich verschiedene Ebenen berührt, so erlebe ich das. Wir haben natürlich auch im Rahmen der Kirche viel mit dem Thema Migration, Umgang mit Migrantinnen und Migranten zu tun. Das eine ist natürlich die gewollte Zuwanderung, so wie Sie es sagen, von Fachkräften, über die ja auch diskutiert wird. Jetzt, gerade nach dem Fall des Regimes in Syrien, wird das neu diskutiert. Was passiert, wenn alle syrischen Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal, wenn das geht, wenn die Menschen gehen, dann bricht ja im Grunde alles zusammen. Das eine ist also die Frage nach Fachkräften. Und da muss ich als Bischof natürlich irgendwo auch mal eine Frage dran setzen, weil grundsätzlich gilt Menschenwürde und auch das Recht auf Asyl. Wir reden, das eine ist Zuwanderung, das andere ist das Asylrecht für politisch Verfolgte. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe eigentlich. Und auch dieses Menschenrecht gibt es, was im Grundgesetz ja auch verankert ist, unter bestimmten Grundlagen. Ich erlebe dann natürlich auch in der Kirche die Diskussionen, auch mit gläubigen Christinnen und Christen, die dann etwa nach so einem Anschlag in Magdeburg sagen, ja, Der Mann war ja schon als gefährlich bekannt. Warum zeigt sich der Staat da so hilflos? Das wird dann kritisiert und das wird dann übertragen auf viele Migrantinnen und Migranten oder sogar pauschalisiert auf alle. Und das ist natürlich dann eine gefährliche Entwicklung, dass man nicht mehr differenziert hinschaut. Und ich möchte auch sagen, wenn ich nur nach dieser Frage Fachkräfte schaue, das ist natürlich auch schwierig, Menschen sozusagen ihre Würde nur zu geben, weil sie mir etwas bringen, weil sie mir nutzen. Das ist eigentlich nicht das, was ich als christliches Menschenbild verstehe. Und das macht es auch ein bisschen problematisch, diese Diskussion als Bischof mitzuführen.
Also ich finde es total gut, wenn Sie als Bischof dann sagen würden, nein, es geht nicht nur um Arbeitskräfte. Ich würde sogar sagen, Sie müssen das als Bischof sagen. Sie sollten aber es nicht, so wie Sie es gerade ausgeführt haben, nicht so sagen, dass man die anderen in die Ecke stellt, sondern sagt, hört mal, ich verstehe das, dass wir über Arbeitskräfte auch sprechen, aber das ist von meiner Auffassung her nicht das letzte Wort in dieser Frage. Und das müsst ihr jetzt mal akzeptieren, dass ich das so sehe. Vielleicht ist das aber doch auch eine Wahrheit, die in der Sache eine Rolle spielen kann. Und dann kommt man ganz anders ins Gespräch. Also wenn man sagt, hör mal, du musst von der absoluten Vorstellung ausgehen, jedes Menschenleben ist gleich wert und wir dürfen keine Art von Kontrollen machen, wer bei uns ins Land kommt.
Aber die Folge, die zieht die Kirche ja auch nicht. Es geht auch, glaube ich, im christlichen Beitrag über Migration geht es ja nicht um fehlende oder mangelnde Kontrolle, sondern es geht um Gerechtigkeit, es geht um Recht und es geht um Menschenwürde. Das sind halt die Themen, aber nicht um völlige Gesetzlosigkeit. Ja. Das wäre eine Unterstellung dann auch, die nicht hilft.
Ja, ich wollte nur sagen, man kann in dieser Frage auch sehr starke Auffassungen, sozialmoralische Auffassungen haben. Und gleichzeitig muss man eine Art von Ruhe haben, dass man sagt, es gibt Menschen, die das anders sehen. Es gibt in der Sache selber unterschiedliche Aspekte.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, würde das dann auch heißen, ich bleibe im Gespräch. Die verschiedenen Meinungen dürfen im Raum stehen und man darf dann darüber in Ruhe sprechen, ohne jemanden gleich in eine Ecke zu stellen.
Genau, plus, und das ist jetzt die sozusagen politische Frage, die darüber steht, wenn Sie in allen westlichen Gesellschaften haben wir im Augenblick etwas, was mir misshakt, aber das ist eine Realität, wir haben eine Mitte von rechts und keine Mitte von links mehr. Viele in unserer Welt kommen aus der Vorstellung, ja eigentlich, das war damals mal eine Formulierung, manche kennen vielleicht den Namen noch, Willy Brandt, der hat gesagt, wir haben eine Mitte von links in unseren Gesellschaften. Der hat damals auch recht gehabt, das haben wir aber nicht mehr. Und jetzt kann man ja nicht immer sozusagen einer Zeit nachträumen, wo wir eine politische Mehrheit von links haben. Jetzt haben wir eher eine Mitte von rechts. Man muss ja dann jetzt irgendwie damit umgehen. Auch die Linke muss damit umgehen und nicht sagen, ja, irgendwie Söder oder sowas ist irgendwie so jemand, der nah an der AfD ist und der will irgendwelche Brandmauern ein oder irgend so etwas. Nein, wir müssen irgendwie sehen, die Mehrheiten werden eher von rechts als von links im Augenblick geholt. Das muss man einfach hinnehmen.
Als Bischof plädiere ich natürlich tatsächlich genau wie Sie für Gespräche. Jetzt haben wir als Bischofskonferenz dieses Papier vor einigen Monaten herausgegeben über oder gegen völkischen Nationalismus und haben gesagt, das ist für uns eigentlich eine Grenze, wo wir nicht mehr mitgehen können. Wollen aber natürlich dennoch die Gesprächsfäden nicht abreißen lassen. Wir haben das zum Beispiel sehr konkret in Fragen, wenn Menschen bei uns in Anstellung sind. Wie reagieren wir darauf? Und das wird nicht mit einem pauschalen Urteil gehen, sondern nur in Gesprächen, inwieweit Menschen wirklich vielleicht ein menschenverachtendes Menschenbild vertreten in ihrem kirchlichen Auftrag. Da ist sicherlich eine Grenze. Und dann wird uns auch von Leuten gesagt, ihr habt die Gesprächsfäden eigentlich abgerissen und ihr redet immer von Dialog und mit uns tut ihr es nicht. Das ist natürlich auch manchmal eine schwierige Frage, welche klaren Botschaften wir senden müssen in eine Gesellschaft, wenn sie denn völkisch-nationale Thesen vertritt, ohne direkt sozusagen die Tür zuzuschlagen zu einem vielleicht auch konstruktiven Gespräch, wo es am Ende auch vielleicht keinen Konsens geben wird, das weiß ich nicht.
Ich glaube auch, dass die Kirche über kommunikative Mittel verfügt, die manchmal in solchen Situationen schlagend sind. Also ich meine zum Beispiel, wenn ich sage, katholischerseits kann man zu vielen Dingen seinen Segen geben. Ja, was heißt das? Du willst nur irgendwie alles zuschütten? Nein, ich will nicht alles zuschütten, sondern es gibt eine Basisgeste des kirchlichen Zusammenseins, wo jemand, der Segen spenden kann, sagen kann, mit dem Segen geben versucht er einen heilenden Akt in die Welt zu bringen. Man kann manchmal irre Effekte damit erzielen, dass man zum Beispiel auch sagen kann, ich war jetzt kürzlich in Bayern, da gibt es immer noch die Autosegnung in manchen Gemeinden Bayerns. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, gibt es. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass man sozusagen, dass es eine Möglichkeit gibt, mit heilenden Gesten in schwierigen Verhältnissen kommunikativen Raum schaffen zu können. Und das ist eine unglaubliche Möglichkeit, die meiner Ansicht die Kirche hat.
Und das nutzen wir natürlich auch. Und ich glaube, viele Menschen, gerade diesen Segen, was Sie ansprechen, das ist natürlich auch etwas, was verbindet und wo wirklich auch etwas Heilendes ausgeht in den ganz verschiedenen Bereichen. Also wir segnen auch Autos, aber wir segnen auch noch ganz viele andere gute Dinge.
Kommen wir auch nochmal auf den Aspekt zu sprechen, wenn wir jetzt gerade beim Thema auch Migration sind, Einsatz für Geflüchtete, da hat die Kirche sich auch hervorgetan. Als 2015 viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, engagierten sich viele Kirchengemeinden für die Geflüchteten. Ist das heute noch so?
Ja, die Kirche bleibt dran, auch in der Seelsorge, in der Caritas gibt es ganz, ganz viele verschiedene Angebote, wirklich diese Menschen auch zu integrieren. In Beratungsdiensten zum Beispiel, gerade in den Lebensberatungsstellen, sind mehrheitlich, so wie ich das wahrnehme, Menschen mit Migrationshintergrund, die sehr starke Hilfe brauchen bei der Frage nach Integration, nach Arbeitssuche, Wohnungssuche, überhaupt ihr Leben mal zu sortieren. Aber auch in den Gemeinden vor Ort läuft eine ganze Menge. Das ist oft medial nicht so präsent, aber das ist so, dass da ganz viel passiert. Ich denke auch zum Beispiel an die Aufnahmestelle oder das die Abschiebehaft, so muss man es ja leider sagen, etwa in Ingelheim. Auch da ist Seelsorge vertreten, die oft für die Menschen so fast die einzige Person ist, die ein offenes Ohr hat in den wirklich persönlichen Anliegen und Nöten und auch konkret versucht zu helfen im Rahmen der Möglichkeiten. Also das sind viele Angebote und auch bei Wohnungssuche, bei Arbeitssuche auch viele Firmen, die jetzt nicht nur katholisch gebunden sind. Ich erlebe auch bei vielen Arbeitgebern, etwa mittelständischen Unternehmen, dass die sehr daran interessiert sind, wirklich auch jungen Migrantinnen, Migranten da eine Lebensoption auch zu schaffen. Da passiert viel und da erlebe ich zum Beispiel nicht diese großen Vorbehalte. Ich erlebe auf der anderen Seite, das darf man auch sagen, bei aller Offenheit auch für fremde Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch eine Überforderung etwa in vielen Landkreisen. Das darf man auch nicht verschweigen. Also es geht hier auch nicht darum, die Realität sich rosarot zu malen, aber da ist jetzt keine Feindseligkeit, sondern eher eine Sorge, wie können wir den Menschen vor Ort gerecht werden, aber wie können wir auch den Menschen mit Migrationshintergrund gerecht werden und denen wirklich eine Lebensoption hier schaffen.
Wenn man jetzt dieses soziale Engagement sieht, was Kirche leistet vor Ort, könnte man ja auch sagen, geht das auf Kosten der Spiritualität? Also Herr Professor Bude hat ja eben auch darauf hingewiesen, zum Beispiel ein Segen kann ja auch heilende Kraft entfalten. Oder lässt sich das auch miteinander vereinbaren?
Ich glaube, das ist miteinander vereinbart. Also wir tun viel Soziales, ich sage jetzt wir als Kirche. Aber das ist natürlich eine Kehrseite der Medaille. Natürlich ohne Spiritualität, glaube ich, geht das für viele Menschen nicht. Und das bereichert sich gegenseitig. Ich glaube, mit einem spirituellen Hintergrund werde ich Menschen vielleicht anders begegnen. Aber die Erfahrung und die Begegnung mit Menschen, die anders, vielleicht andere Erfahrungen, andere kulturelle, andere Glaubenserfahrungen mitbringen, verändert ja auch den eigenen Glauben nochmal. Das ist eigentlich ein Geben und Nehmen, wenn es denn gut läuft. Also ich habe das selber erlebt. Ich habe ja selber mal in meiner Zeit, bevor ich Bischof wurde, so ein wenig in der Flüchtlingshilfe mitgearbeitet. Das waren schon auch, ja, ich sag mal, für mich auch bewegende Begegnungen und Gespräche im Rahmen der sprachlichen Möglichkeiten, wenn diese Menschen dann von ihren Lebenserfahrungen, kulturellen und Glaubenserfahrungen berichtet haben. Das hat auch meinen Blick auf Menschen natürlich nochmal verändert.
Was zum Beispiel hier im Bistum Mainz die sowas wie die City-Seelsorge macht, das hat mich schon erstaunt, was da geleistet wird.
Also es gibt natürlich auch im Bistum Mainz die ganz klassischen spirituellen Angebote vom Hochamt im Dom bis zu Gesprächsangeboten in den Ordenskirchen. Aber gerade diese City-Pastoral, um dieses Beispiel zu nennen, ist natürlich das Angebot, die Menschen in einer Stadt in der Vielfalt ihrer Bedarfe auch abzuholen. Ich denke zum Beispiel an einen Kreuzweg am Karfreitag, der jedes Jahr angeboten wird, wo man an bestimmte Stellen in der Stadt geht, wo Menschen gedacht wird, die viel Leid erfahren haben. Etwa an der damals zerstörten Synagoge ist dann eine Station, wo man der Holocaust-Opfer gedenkt. Es gibt einen Ort, wo queerer Menschen gedacht wird, die damals dann deportiert wurden und umgebracht wurden. Also das ist dann ein Kreuzweg, würde ich mal sagen, der wirklich an bestimmten Orten in der Stadt auch verankert ist und wo man noch einmal auch die Relevanz dieser Botschaft etwa des Karfreitags auch nochmal wirklich spürt und erlebt. Ich bin auch mitgegangen bei diesem Kreuzweg. Das hat mich schon berührt. Das ist nochmal was anderes als die ganz traditionellen Formen, aber alles gehört dazu.
Herr Professor Bude, das sind Beispiele. Da könnte man doch sagen, die Kirche schafft auch Zusammenhalt. Sehen Sie das auch so?
Na, ich finde, die beiden Aspekte, die der Bischof gerade genannt hat, würde ich auf einen Moment mal auseinandernehmen und dann wieder zusammenbringen. Das ist einerseits die Kirche als Agentin konkreter Sittlichkeit, so würde ich das bezeichnen. Wenn man zum Beispiel Handwerksbetriebe kennt, vermittelt junge Menschen, die nicht woanders unterkommen, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Da passiert sehr viel. Ich stimme Ihnen da ausdrücklich zu. Da tut die Kirche auch im Rahmen der Caritas relativ viel. Also konkrete Sittlichkeit, auch zu konkreter Sittlichkeit anzustiften. Wichtig ist die andere Seite, was Sie das Spirituelle genannt haben. Sie können schon Leute heute ganz schön durcheinander bringen, wenn sie sagen, ich glaube, dass die Welt auf Gott ausgerichtet ist. Also, dass sie das einfach so sagen. Ne? So, ja, eigentlich, das ist meine Überzeugung, das ist nicht irgendwie nur eine Ansammlung von komischen Angelegenheiten auf dieser Welt, sondern es gibt eine grundsätzliche Ausgerichtetheit der Welt auf Gott. Das glaube ich eigentlich. Und wenn man das ruhig und freundlich sagt, kann das ganz verrückte Effekte haben, wenn man dann gleichzeitig damit auch noch Programme konkreter Sittlichkeit verbinden kann. Und wichtig, glaube ich, ist, dass die Kirche sich nicht zu doll politisieren soll.
Wobei ich denke, dass allein durch das praktische Handeln ja auch schon eine politische Botschaft gesendet wird. Das ist ja schon eine politische Botschaft. Wenn ich mich um Migrantinnen und Migranten kümmere, auch Vulnerable, die unserer Gesellschaft im ökonomischen Sinne nicht viel bringen. Zum Beispiel auch das, also wenn ich etwa an Frauen oder Kinder denke auf der Flucht, die dann hier sind. Und die Frage ist immer, ab wann beginnt auch eine spirituelle Botschaft politisch zu werden? Ich denke, auch wenn ich mich auf Gott hin ausgerichtet fühle als sein Geschöpf und den Nachbarn als sein Ebenbild betrachte, werde ich auch politisch anders vielleicht handeln mit diesem Menschen. Und natürlich rede ich nicht den ganzen Tag über Parteipolitik, schon gar nicht, auch nicht über jetzt konkrete alltägliche politische Fragen. Aber wenn ich so in die Heilige Schrift schaue, angefangen von den Propheten, wo es sehr stark um Gerechtigkeit, um Armutsfragen geht, etwa der Prophet Amos oder die Friedensbotschaft, mit der ich jetzt natürlich als Präsident von Pax Christi auch viel unterwegs bin, so ganz möchte ich mich dann auch nicht auf die Innerlichkeit beschränken und auf so die ganz individuelle Nächstenliebe.
Das verstehe ich. Allerdings sollte man vorsichtig sein, welche Begriffe von Politik man dabei verwendet. Es ist wichtig, dass Leute, ich sag's mal in Extrem, möglicherweise sozusagen in unsere Welt hineinzukohlen sind, wenn sie AfD wählen. Also wir haben 20% AfD-Wähler in Deutschland. Und ich war vor 4 Monate im letzten Jahr in Wien. Wir haben jetzt deutlich 30% Blauwähler in Österreich. Die kann man ja nicht alle irgendwie sozusagen sagen, die hätten nichts mit der Kirche zu tun. Das ist zu einfach. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Die Kirche ist nicht neutral, kann auch nicht neutral sein in Fragen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Das kann sie überhaupt gar nicht sein, darf sie auch nicht sein. Allerdings, sie muss so sehr den weiten Mantel Marias haben, wo ganz viele reinkommen. Sonst könnte es sein, dass die Kirche für viele, also wenn meine Grundthese stimmt, dass wir mehr Mehrheiten in der Mitte auch von rechts haben in unserer Gesellschaft, dann muss die Kirche in der Lage sein, damit umzugehen. Sonst ist sie keine gute Kirche, wenn sie das nicht kann. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem für die Kirche und möglicherweise, wenn die Kirche die Vielfältigkeit auch in ihrer unangenehmen Vielfältigkeit manchmal zusammenbringen kann, dann ist, glaube ich, für uns allen viel gewonnen.
Es erschreckt manchmal Leute, also ich habe die Friedensbotschaft angesprochen, wenn auch von mir so die Botschaft kommt, es gibt für viele Fragen, die politisch derzeit anstehen, keine ganz einfachen Schwarz-Weiß-Lösungen. Das ist schon oft schwer zu verkraften für Menschen verschiedener Positionen, zu sagen, warum vertretet ihr nicht in diesem Punkt eine klare Linie? Wir vertreten eine klare Linie, das wäre dann der weite Mantel Mariens, von dem Sie sprechen, indem ich sage, doch, wir wollen alle eine Welt ohne Gewalt, wir wollen eine Welt mit Frieden. Aber auf welchen Wegen wir das erreichen, da gibt es auch legitim unterschiedliche Positionen. Aber immer mit der Option, möglichst gewaltfrei, möglichst mit dieser Friedensbotschaft, mit der wir auch unterwegs sind. Aber und dann Menschen ins Gespräch zu bringen, das ist natürlich auch eine bischöfliche Aufgabe. Aber nochmal, es gibt, glaube ich, also da sind wir vielleicht unterschiedlicher Positionen, weiß ich nicht. Aber da gibt es vielleicht schon auch Positionen, wo ich sage, ich will nicht den Gesprächsfaden abreißen, aber ich sehe dann keine Möglichkeit irgendwo eines Konsenses, wenn es dann wirklich an radikale Positionen, also ich sag mal an menschenverachtende Positionen geht.
Herr Bischof Kohlgraf, zum Schluss die Frage, werden Sie jetzt vor der Wahl eine Wahlempfehlung geben?
Wir werden höchstens eine Einladung zur Wahl geben, sich an diesen demokratischen Prozessen zu beteiligen, so würde ich es formulieren.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Bude, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Einen Dank auch Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf.
Frau Anja Schneider, vielen Dank. Professor Bude, vielen Dank von mir.
Allen Dankeschön fürs Zuhören. Wer Lust hat auf mehr Lebensfragen, weitere 30 Folgen, eine Vielfalt an anregenden Themen, können Sie gerne abrufen und jederzeit hören. Empfehlen Sie uns gern weiter. Bewerten Sie, abonnieren Sie uns. Wir freuen uns und melden uns im Februar wieder. Eine gute Zeit. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.